Guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Gottesdienst. Am Anfang steht ein Wort aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Heute ist Trinitatis, der erste Sonntag nach Pfingsten. Die Dreieinigkeit Gottes steht im Mittelpunkt. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die großen Feste im Kirchenjahr, Weihnachten, Ostern und Pfingsten, liegen jetzt hinter uns. Und wir haben bis zum Advent Zeit, diesem Geheimnis nachzuspüren, dass Gott sich in unterschiedlicher Gestalt offenbart. Ich möchte gerne mit uns beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Dreieiniger Gott, wir beten dich an. Es ist schwer zu verstehen, dass du all das für uns bist. Unser Vater, der uns liebt, Jesus Christus, unser Herr, der uns erlöst hat, und der Heilige Geist, der uns Gemeinschaft schenkt mit dir und untereinander. Wir staunen über dieses Wunder und danken dir, dass du alles bist, was wir brauchen. Wir können dich nicht sehen, Gott, aber du hast uns deinen Geist geschenkt. Und durch den bist du uns nah und wirkst in uns. Dafür danken wir dir. Danke, dass du durch deinen Geist jetzt auch hier bist und dass du uns in diesem Gottesdienst begegnen willst. Amen. Wir singen zusammen: Lobe den Herrn.
Thank you. Zur Schriftlesung bitte ich Samuel nach vorne. Wir hören aus Johannes 3 die Verse 1 bis 8, zunächst auf Farsi.
عزیزان خداوند یوحنا باب 3 آیات 1 تا 8 میخوانیم. یک نفر از پیران فرقه فریسی به نام نیکودیموس که از بزرگان قوم یهود بود یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت ای استاد ما میدانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده است زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو به انجام میرسانی انجام دهد مگر آن که خدا با او باشد عیسی جواب داد به یقین بدان تا شخص از نو متولد نشود نمیتواند به پادشاهی خدا برسد و پادشاهی خداوند را ببیند نیکودیموس گفت چطور ممکن است شخص سال خورده از نو متولد شود آیا میتواند دوباره به رحم مادر خود بازگردد و متولد شود عیسی جواب داد به یقین بدان که هیچ کس نمیتواند داخل پادشاهی خداوند شود مگر آن که از آب و روح متولد شود آنچه از جسم است جسم است و آنچه از روح متولد میگردد روح است تعجب نکن که به تو میگویم دوباره متولد شوی باد از هر کجا بخواهد میوزد صدای آن را میشنوی و نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود چنین است کسی که از روح نیز زاده میشود آمین
Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird. Wir haben heute einige Kinder da, darüber freuen wir uns. Allerdings wird es wegen der Ferien keine Kinderbetreuung heute geben.
Thank you.
Ja, wir haben es gerade gesungen und wir lesen es auch in der Bibel. Der Heilige Geist hilft uns zu beten. Manchmal ist es nur ein Seufzen, aber Gott versteht es, weil sein Geist uns dabei hilft. Ich lade jetzt ein zu einer Gebetsgemeinschaft, dass wir uns von Gottes Geist leiten lassen im Gebet. Wer möchte, kann laut mit uns beten, wir können leise beten, wir können seufzen. Gott hört uns und versteht uns.
Gehst, die Gewissheit haben wir. Jeden Tag, jede Nacht bist du bei uns. Wir sind nicht allein. Das ist ein Trost. Hab Dank dafür.
Ja, lieber Vater, senden du jetzt auch in der Ukraine zu diesen ganzen Angriffsreihen, dass man nicht mit den Waffen den Sieg erbringen kann, sondern durch deinen Glauben, den Heiligen Geist. Ja, Herr, sende du auch jetzt in diese ganzen Personenschaft, dass dein Heiliger Geist wird und dass du mit diesen Leuten deinen göttlichen Frieden erreichst. Amen.
Gott, wir danken dir, dass der Heilige Geist uns hilft zu beten, dass wir nicht die richtigen Worte finden müssen. Es reicht, wenn wir uns einfach im Vertrauen an dich wenden. Und da reicht auch ein Seufzen. Und du hörst uns und verstehst uns. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. So hast du jetzt unsere Bitten gehört, du hast unseren Dank gehört und unser Lob. Wir beten dich an. Amen. Wir hören jetzt auf den Predigttext und weil er relativ lang ist, lesen Christina und ich ihn im Wechsel. Der Predigttext steht in Epheser 3. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Und unsere farsisprachigen Geschwister haben den Text vorliegen. Ja, habt ihr den Predigttext, Diba? Ja, gut. Denn wir lesen ihn jetzt nur auf Deutsch. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten können in der Liebe.
Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt.
Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm und so hatte er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden. Unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden, im Himmel und auf der Erde.
Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt, so wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt. Nach seinem Willen sollte es geschehen, denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen. Wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Weil ihr zu ihm gehört, hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt.
Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Der Heilige Geist ist der Vorschuss auf unser Erbe, bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Wir singen noch einmal zusammen, bevor wir auf die Predigt hören.
Thank you. Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, also wenn ich Gottesdienstbesucher wäre, wenn ich sonntags nicht relativ regelmäßig predigen würde, dann würde ich mir wünschen, dass wenn ich in einen Gottesdienst komme, dass der Pastor oder die Pastorin kurz und knackig predigt. Vor 14 Tagen habe ich das erlebt. Ich war im kleinen Michel. Mit der katholischen Messe an sich konnte ich, um ehrlich zu sein, weil ich nicht so aufgewachsen bin, relativ wenig anfangen. Aber der Kollege hat es geschafft, innerhalb von 14 Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, so wesentlich zu predigen, dass ich mich weniger über das Äußere aufgeregt, als vielmehr über den Inhalt der Predigt gefreut habe und sie mich noch im Laufe der nächsten Woche begleitet hat. Also, wenn ich mir wünschen könnte, wie Pastoren, Pastorinnen predigen, dann kurz und knapp. Und als ich wieder anfing, Gemeindepastor zu werden und nicht mehr unterwegs war, haben mir hier zwei Menschen aus der Gemeinde innerhalb kürzester Zeit beigebracht, dass das überhaupt nicht geht. 30 Minuten, 35 Minuten predigen. Das habe ich so gemacht in den Jahren davor, so Evangelisationspredigten, wie koche ich die Leute weich, immer wieder und redundant. Aber mir wurde hier ziemlich schnell gesagt, also Carsten, 20 Minuten und mach mal kürzer und geh mal von 7 Konzeptseiten auf 5 runter. Manchmal habe ich Ausreißer, das gestehe ich zu, weil zum Beispiel das stand gerade nicht im Konzept. Also am besten, am liebsten wäre es mir eine kurze, knappe Predigt für mich selbst, die ich dann auch noch verstehe. Mehr braucht es nicht. Ein Predigtsatz, in dem alles drin ist. Und nicht diese 20, 30, 40 Minuten Wortjongliereien und nochmal irgendwie und kurz und knapp, das wäre doch schön, oder? Und so, dass ich mir merken kann und dass es wirklich was bringt. Liebe Gemeinde, heute hätten wir das haben können. Und wir hatten es schon. Den Text, den Christina Bendix und Andrea Bendix-Lessmann vorgelesen haben, ist tatsächlich im Griechischen nur ein Satz. Einen Satz haben die beiden Geschwister hier gerade gelesen. Das war der Predigtsatz. Unglaublich. 12 Verse in der deutschen Bibel, ein Satz. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist und den er uns im Himmel bereithält. Da wir zu Christus gehören und daher wissen, dass Gott uns bereits erwählt hat, bevor die Welt erschaffen wurde, damit wir heilig und makellos vor ihn treten können, in Liebe und so weiter und so weiter und so weiter. Das waren jetzt nur 3 von 12 deutschen Versen. Ein Vers im Griechischen, ein Predigtsatz, fertig, Punkt. Wir hätten es haben können. Ob wir es verstanden hätten, also ich glaube ich nicht. Ich nähere mich dem heutigen Predigttext und man könnte Stunden darüber predigen, aber das will ja auch keiner. In Bibelkommentaren ist zu lesen, dass das wirklich der längste Satz im Neuen Testament ist. Also einen längeren Satz gibt es im ganzen Neuen Testament nicht. Manche Theologen sprechen von einem Satzungeheuer in der Bibel. Andere sprechen von einem monströsen Satzkonglomerat, das ich einfach nicht durchdringen kann. Schreibt ein anderer Theologe. Es gibt auch Theologen, die sagen, lest diesen Text bloß nicht vor und schon gar nicht in einem Gottesdienst. Da kommt keiner mit. Jetzt haben wir es doch gemacht und ich werde in den nächsten 14 Minuten den so erklären, dass jeder ihn versteht und was für die nächste Woche mitnimmt. Nein, natürlich nicht. Ich schlage meine Schneisen in diesen Text. Erste Schneise. Dreieinigkeit. Heute ist Sonntag Trinitatis, wir haben es schon gehört. Zu Deutsch, wir denken an die Dreieinigkeit Gottes. Und wahrscheinlich wurde dieser Bibeltext auch für heute ausgewählt, weil die Dreieinigkeit darin vorkommt. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns gesegnet. Gottes Segen für uns ist von seinem Geist erfüllt. Wir gehören zu Christus, so wie Gott es für uns bestimmt hat. Christus Gott, Gott Geist, Vater Jesus Christus. Gott hat euch einen Siegel aufgedrückt. Dieser Siegel ist der Heilige Geist. Also das Stichwort Dreieinigkeit kommt immer wieder vor. Die Lehre von der Dreieinigkeit, und jetzt kommt ein kurzer Lehrblock, die Lehre von der Dreieinigkeit, die finden wir in der Bibel nicht. Die ist in der Bibel angelegt, ausformuliert, wurde sie erst zwischen dem 2. und 5. Jahrhundert nach Christus. Also was wir für so selbstverständlich halten, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das war für die ersten Christinnen und Christen noch gar nicht so selbstverständlich. Erst im Jahr 451 wurde bei einem, ich sage mal, weltweiten Kirchentreffen formuliert, was bis heute gilt. Und eigentlich wollte ich es jetzt eingeblendet haben, aber irgendwie habe ich es nicht mehr geschafft. Das Niceno-Konstantipolitanum, oha. Also, das ist sozusagen das Glaubensbekenntnis, das bis heute in allen Kirchen gilt, auch in den Ostkirchen. Also nicht nur in denen, die wir kennen, sondern auch bei unseren orthodoxen Schwestern und Brüdern. Da heißt es, wir glauben an den einen Gott, Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde und so weiter. Und wir glauben an den Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn. Achtung, und jetzt kommt's. Wahrer Gott, Jesus Christus, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt und nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Um diesen Satz wurde hart gekämpft. Ist Jesus Gott irgendwie untergeordnet? Ist er ihm gleich? Und in diesem Glaubensbekenntnis von 451 formulieren die Christinnen und Christen also gemeinsam, er ist wahrer Gott vom wahren Gott, er ist gezeugt und nicht geschaffen. Vorher hatten sich die Christinnen und Christen noch ordentlich in den Klatten darüber. Einige haben nämlich gesagt, Christus ist geschaffen, also ist er eindeutig unter Gott anzusiedeln. Und dann, was den Heiligen Geist angeht, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist, so wie Christus Herr ist, und lebendig macht, Achtung, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn zugleich angebetet wird, verherrlicht wird. Also, die Ausbildung der Lehre von der Dreieinigkeit, die hat bis ins 5. Jahrhundert gedauert. Und das ist alles gar nicht so klar, wie sich Vater, Sohn und Heiliger Geist zueinander verhalten. Es ist gut, dass Gläubige immer wieder um die Wahrheit gerungen haben und um die Wahrheit ringen. Es ist gut, Theologie zu treiben. Es ist gut, sich an Glaubensbekenntnisse zu halten, um Gott zu verstehen. Sonst wäre unser Glaube ziemlich faselig und auch zeitabhängig. Es ist gut, dass wir dieses Glaubensbekenntnis haben. Was wäre eine Einsatzpredigt zum Thema Dreieinigkeit? Ein Satz und gut ist. Ein Satz, den ich mir merken kann, mit dem ich vielleicht was anfangen kann. Vielleicht: Gott ist in Bewegung. Gott ist in Bewegung und er will nicht ohne uns Menschen sein. Gott ist in Bewegung. Die Dreieinigkeit Gottes wird im Epheserbrief als eine ganz lebendige, natürliche Bewegung in Gott beschrieben. Und dabei bleibt es nicht. Wir Menschen sind mit hineingezogen in diese Bewegung Gottes. Wir werden von Anfang an mitgedacht in dieser Vater, Sohn, Heiliger Geist Bewegung, Beziehung. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Wir gehören zu Gott. Wir gehören mit in diese Bewegung. Gott ist Bewegung. Gott hat es für uns im Voraus bestimmt. Er hat es so beschlossen. Also, Gott ist von Anfang an auf Beziehung aus. Von Anfang an will Gott es mit uns Menschen zu tun haben. Wir sind nicht ohne Gott zu denken. Und Gott ist nicht ohne uns Menschen zu denken. Kurt Marti, ein Schweizer Pfarrer und Schriftsteller, der ist vor 7 Jahren verstorben, er hat einmal gesagt, der Gott der Christinnen und Christen ist ein geselliger Gott. Vielleicht können wir uns diesen Satz merken. Gott ist ein geselliger Gott. Er ist Beziehung in sich, Vater, Sohn, Heiliger Geist, und er will Beziehung zu seinen Menschen. Gott ist in Bewegung. Gott ist ein geselliger Gott und er will ohne uns Menschen nicht sein. Dafür steht die Dreieinigkeit. Kurt Marti hat formuliert, und das anhand des Vaterunsers, weil er deutlich machen wollte, Gott ist in Bewegung, er ist ein geselliger Gott. Das Vaterunser soll nicht einfach nur so ein runtergebetetes Gebet sein. Unser Vater, dein Name möge kein Hauptwort bleiben. Dein Name werde Bewegung. Dein Name werde Tätigkeitswort. Warum? Weil Gott auf Beziehung aus ist. Sein Name werde Tätigkeitswort. Für Leute, die sich im Ablauf des Kirchenjahres auskennen, ist jetzt erstmal nicht viel Besonderes los. Wir haben das schon gehört von Andrea Bendix-Lessmann. 23 Sonntage, die nach Trinitatis, nach Dreieinigkeit benannt sind. Erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter, bis zum Advent. Nichts los an Festen. Wir hatten Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, alles schön gefeiert, Weihnachten davor natürlich auch. Jetzt ist erstmal nichts los in der Trinitatiszeit. Aber die Trinitatiszeit ist dafür da, um genau das nachzuerleben. Gott ist Bewegung. Man könnte sagen, Sonntage, an denen sich das christliche Leben bewähren soll. Ihr habt jetzt so schön gefeiert, ihr Christinnen und Christen, die ganzen Feste durch. Jetzt seht mal zu, dass ihr es so macht wie Gott, dass ihr in Bewegung kommt zu den Menschen an diesen Trinitatis-Sonntagen. Das, was wir von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist verstanden haben, was wir glauben, das will und soll jetzt gelebt werden. Ganz normaler Alltag bis zum Advent. Dein Name werde Tätigkeitswort. Gott ist in Bewegung. Und er will nicht ohne uns sein. Also, bewegen auch wir uns mindestens 23 Sonntage lang jetzt wieder konkret zu Gottes geliebten Menschen hin. Wer hat auf die Uhr geguckt? Ich tippe außer Jonas noch ein paar andere. Ich glaube, ich bin jetzt bei Minute 14 oder so, ne? Müsste so in etwa sein. Ja, es passt. Die zweiten Schneisen, die ich schlage, sind nämlich kürzer. Der zweite Pfad durch diesen wahnsinnigen Wortdschungel. Der erste war Dreieinigkeit, das zweite in Christus. Wie ein roter Faden webt sich in diesen einen Satz, der da steht, die Formulierung in Christus, in ihm. 12 Verse und 10-mal in Christus, in ihm. 12 deutsche Verse, ne? Also ein griechischer Vers und 10-mal en Christo, in Christus. Die Gesamtaussage dieses Satzes hat sozusagen einen Brennpunkt. Sie hat sozusagen einen Namen, Jesus Christus. In ihm hat Gott uns erwählt. In ihm haben wir Erlösung. In Christus haben wir das Geheimnis Gottes erkannt. In ihm sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Immer in Christus, in ihm. Achtung, in ihm sind wir erwählt. Nicht wir erwählen Jesus. Er erwählt uns. Und darum sind und bleiben wir in ihm. In ihm sind wir erwählt. Wir wählen nicht Jesus. Er wählt uns. Und weil er uns wählt, erwählt, können wir sicher sein, dass wir in diesem Leben und im ewigen Leben bei ihm bleiben, weil er uns wählt. Etwas später heißt es im Epheserbrief, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Das ist für mich tatsächlich eine der wichtigsten Aussagen hier rund um diesen Text. In ihm, in Christus, treffen Gott und Mensch so aufeinander, dass sie nicht mehr ohne einander gedacht werden können. Hier verbindet sich Gott so sehr mit den Menschen, dass er sagt, ich will nicht mehr ohne die Menschen sein. In Christus komme ich zu den Menschen und mache deutlich, ich will nicht mehr ohne die Menschen sein. Wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Ups. Das ist auch nochmal schwere Kost in diesem einen Vers. Er hat uns erwählt im Voraus, vor Grundlegung der Welt. Holla, holla, holla. Warum hat er mich denn erwählt und den anderen, die anderen nicht? Werde ich jetzt hier ganz bestimmt nicht lösen. Aber Erwählung ist ein Grundthema der jüdischen Bibel. Dabei geht es nicht um irgendeine Spekulation, warum, wieso, weshalb die einen ja, die anderen nicht, sondern beim Thema Erwählung geht es darum, ich spreche dir etwas zu. Gott spricht dem Volk Israel zu, du bist voraussetzungslos und bedingungslos geliebt. Das soll im Jetzt gehört werden. Das meint der Begriff Erwählung. Er soll hier und jetzt gehört werden. Du gehörst zu Gott. Du bist bedingungslos geliebt. Wie das kam, warum, wieso, weshalb, ist nicht das Thema. Die Erwählung soll aktuell gehört werden. Es geht nicht um Spekulation, warum die einen dabei sind und die anderen nicht. Es geht nicht um Kartenleserei des eigenen Lebens. Es geht nicht um deterministisches Denken. Du bist erwählt. Wenn wir das heute hören, wenn mir das heute zugesagt wird, du bist erwählt, dann soll ich nicht fragen, warum, wieso, weshalb, sondern soll ich sagen, ja, ich gehöre dazu. Ist das nicht schön? Ich bin geliebt. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist die Antwort auf die Aussage, du bist erwählt. Du bist erwählt heißt dann auch, du bist berufen. Du kannst was. Du bist wer. Was wäre das für eine Einsatzpredigt zum Begriff in Christus? Vielleicht, du gehörst zu Gott. Punkt. Ist das nicht schön? Du gehörst zu Gott. Punkt. Und die dritte Schneise, Dreieinigkeit in Christus, die dritte Schneise, Segen. Die ersten Worte unseres Einwortsatzes aus dem Epheserbrief: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem Segen und so weiter, und den hält er uns im Himmel bereit. Wir haben tatsächlich schon alles. Wir haben schon allen Segen im Himmel. Im Himmel ist der ganze Segen für uns bereit. Da ist die Gemeinschaft mit Gott ganz klar geregelt. Diesen Segen haben wir. Auf diesen Segen können wir uns freuen. Und ich freue mich auch drauf. Riesig. Aber manchmal hätte ich auch ganz gerne hier ein bisschen Segen. Dieser Segen ist im Himmel für uns bereitet. Ist ja schön. Ernsthaft, manchmal kann ich es nicht abwarten, diesen Segen endlich voll zu erleben. Im Himmel ist er. Ja, es ist etwas hart manchmal, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität, auf der Erde zu stehen. Weil man hier nicht Segen erlebt, nicht nur Segen, sondern eben auch Fluch. Der Segen ist im Himmel, ja, ja. Aber auf dieser Welt ist manches verflucht schwer, verflucht hart. Seien wir vorsichtig mit zu großer Sehnsucht nach dem Himmel. Weil Gott hatte in Jesus Christus auch nicht zu große Sehnsucht nach dem Himmel. Er hatte Sehnsucht nach dieser Erde. Zum Glück ist Gott nicht im Himmel geblieben. Der dreieinige Gott hat sich auf den Weg gemacht, auf diese Erde. Jesus war von göttlicher Gestalt. Aber er hielt nicht daran fest. Er hielt nicht daran fest, im Himmel zu bleiben, Gott gleich zu sein. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Kommen wir in Bewegung. Auch wenn wir uns noch so sehr nach Segen im Himmel sehen Und auch wenn das Leben manchmal noch so verflucht erscheint, kommen wir in Bewegung, machen wir es wie Gott. Sprechen wir unseren Mitmenschen Segen zu. Leben wir Segen für sie hier auf der Erde. Sie erleben dann schon den Himmel auf der Erde und werden hoffentlich irgendwann noch mehr Segen erleben. Unser Segen für andere ist eine Kampfansage an manches, was auf dieser Welt verflucht ist. Unsere Liebe für andere ist eine Kampfansage für die Lieblosigkeit und für den Mangel im Diesseits. Segen, das, was wir austeilen, ist ein Angriff auf den Fluch. Es ist wirklich eine Gegenkraft, den Segen, den wir haben, auf die Wirklichkeit, die manchmal viel schlimmer aussieht. Segen ist eine fröhliche Kampfansage an die Fluchmächte, die das Leben bedrohen, die das Leben beeinträchtigen, die das Leben vernichten. Liebe Gemeinde, machen wir es wie Gott. Kommen wir in Bewegung. Leben und sagen wir Segensworte. Andere und wir selbst werden Segen dadurch erleben. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Was wäre eine Einsatzpredigt zum Begriff Segen? Vielleicht, lauter Segen wartet auf uns im Himmel. Und bis wir da sind, verteilen wir ihn hier auf Erden. Amen. Wir dürfen fröhlich sein, wir dürfen fröhlich vor Gott treten, weil Gott ist für uns, Gott ist bei uns, Punkt. Wir gehören zu ihm. Wir haben schon allen Segen erwartet auf uns im Himmel. Bis wir ihn erleben, teilen wir das an Segen aus, was wir hier auf der Erde haben. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen. Singen wir dieses Lied zweimal. Wir beten miteinander und ich bitte dann zum Vater unser, dass wir aufstehen. Unser guter Gott, Schöpfer dieser Welt, vor langer, langer Zeit hast du alles gut gemacht, mit dieser Welt, in dieser Welt. Und lange, lange Zeit ging das auch wirklich gut. Herr, schauen wir jetzt die Zeit an, in der wir leben, dann müssen wir feststellen, dass es, soweit wir das beurteilen können, nicht mehr lange gut geht mit deiner geliebten Schöpfung. Wir haben sie ausgebeutet, wir haben sie kaputt gemacht und machen das auch noch weiter. Und wir finden irgendwie nicht so einen richtigen Griff daran, so konsequent zu sein, ja, dass wir es noch irgendwie aufhalten könnten. Wir möchten dich bitten, dass du uns als Einzelne immer wieder daran erinnerst, das zu tun, was möglich ist, konkret zu werden. Und wir möchten dich für diejenigen bitten, die sich einsetzen für den Schutz deiner Schöpfung, für die Bewahrung deiner Schöpfung, dass du ihnen Durchhaltevermögen gibst, kreative Ideen und dass du sie zum Ziel kommen lässt. Wir bitten dich, Herr, um die Bewahrung deiner Schöpfung durch Menschen, die mehr tun als wir, durch Menschen, die stärker kämpfen, als wir das tun. Wir bitten dich, dass sie die Überhand gewinnen. Jesus Christus, Sohn des Vaters, des Schöpfers, du bist zu uns gekommen voller Menschlichkeit und hast gezeigt, wie es geht, Liebe zu üben, für andere da zu sein. Wir loben und preisen dich, dass du nicht bei Gott geblieben bist. Wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist. Dir müssen wir bekennen, dass wir das auch lange nicht schaffen, so liebevoll zu sein, so vergebend, so hilfreich, wie du es warst. Wir bitten dich für uns, dass du uns immer neue Ausrichtungen schenkst, dass wir Segen sind für andere, dass wir Liebe sind, dass wir uns verströmen, dass wir nicht an uns denken, dass wir uns nicht in Rechthaberei verfangen. Wir bitten dich, dass du uns begeisterst mit der Auffassung des Dienens, des Daseins für andere. Wir danken dir für alle, die das zu ihrem Beruf gemacht haben, für die Pflegerinnen und Pfleger, für die Ärztinnen und Ärzte, für die ganzen Menschen, die in Altenheimen arbeiten. Und wir bitten dich heute besonders für unser Diakoniewerk Tabea, sei du bei allen, die sich dort engagieren. Heiliger Geist, du Gott mit uns, wir brauchen dich, wir brauchen deinen Trost. Diese ganze Welt braucht das, aber wir persönlich brauchen das auch, weil wir selber Situationen in unserem Leben haben, mit denen wir einfach nicht klarkommen, weil wir traurig sind, weil wir belastet sind. Herr, wir bitten dich, komm zu uns durch deinen Geist. Alles, was uns am Herzen liegt, legen wir in die Worte, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Wir bleiben stehen und empfangen gleich den Segen Gottes. Aber vorher möchte ich uns einen kurzen Text lesen. Der Heilige Geist verleiht Flügel. Du bist unbequem. Jesus hätte Zimmermann bleiben können und Petrus Fischer. Franziskus ein reicher Sohn, Gandhi ein erfolgreicher Rechtsanwalt. Jeder wäre zufrieden mit dem, was ist. Die Armen würden sich fügen und die Gläubigen hielten sich an ihre Bischöfe. Die Antworten fürchteten keine Fragen und kein Boot müsste durch den Sturm. Der Schlaf der Gewissheit deckte uns sanft. Stattdessen kommst du und wirbelst durcheinander. Stattdessen kommst du und wächst auf. Stattdessen kommst du und verwandelst uns, und wir erkennen nicht wieder, was eben noch sicher war. Lebe, rufst du, lebe, und schüttest Kraft aus, mehr als wir ahnen. Jesus, gebe uns Mut im Reden und Handeln. Gottes Geist, stärke unsere Gemeinschaft. Das Reich Gottes wachse mitten unter uns. Es segne und behüte uns, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Seid gesegnet.
kommen die Bekanntmachungen. Zunächst einmal ein kurzer Rückblick. Am vergangenen Montag haben wir mit den anderen Konfessionen aus Altona den Pfingstgottesdienst im Wohlerspark gefeiert. Ach, es war so schön. Am Montag, also morgen, findet wieder der Kidschor statt. Ach, es wird so schön. 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Am Montag ist auch Tischtennis um 18 Uhr und am Mittwoch ist um 17 Uhr Sprachcafé. Und am Mittwoch ist um 19 Uhr kein normaler Feierabend, sondern wir weihen den Holstenplatz ein. Der Holstenplatz wurde in den vergangenen Monaten neu gestaltet und wir wurden gefragt, ob wir ihn mit einweihen. Feierabend zieht also für einen Mittwochabend auf den Holstenplatz. Herzlich willkommen, mit dabei zu sein. Am kommenden Donnerstag, am 30. Mai, treffen sich die Senioren zu einem Ausflug in den Botanischen Garten, auch bekannt als Loki-Schmidt-Garten. Treffpunkt ist nicht die Gemeinde, sondern um 10.30 Uhr direkt am Garten an der S-Bahn-Station Klein-Flottbeck. Es wird natürlich einen kleinen Mittagsimbiss geben im Gartencafé und sollte es regnen, wird eine Telefonkette Bescheid geben. Also, herzliche Einladung, dabei zu sein. Am kommenden Sonntag ist nach dem Gottesdienst gottesdienstlicher Arbeitskreis und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen einen schönen Sonntag.
Und an dieser Stelle verabschieden wir alle Menschen, die online den Gottesdienst miterlebt haben, und wünschen auch Ihnen einen schönen